Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau. Heute aus Ebensee, denn ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Ich darf nämlich Ariane Herzog bei mir begrüßen. Sie ist Vorständin für Produktion und Technik in der Salinen Austria AG. Ariane kommt aus dem Schwarzwald und hat Bergbauingenieurin studiert und dann lange Jahre bei dem größten europäischen Salzproduzenten gearbeitet und ist seit 2017 eben in Ebensee. Ich bin so gespannt auf dieses Gespräch, liebe Ariane. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch und bin auch schon sehr gespannt.
Du hast dich entschieden für One Layer Deeper und ich möchte dir die Frage stellen, woran glaubst du?
Also ich glaube an viele Dinge. Ich glaube erstens an das, dass wenn man sich gewisse Dinge vornimmt oder man gewiss an Dingen arbeitet, dass man, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber man fast alles erreichen kann. Daran glaube ich. Und ich glaube, dass es manchmal sowas gibt wie ein Schicksal oder weiß ich nicht, wie man das dann nennt, richtig. Und ich glaube auch daran, dass es manche Sachen so geschehen sollen. Und ich glaube daran, dass man immer die Entscheidung, die man trifft, nicht bereuen sollte, sondern die hat man in dem Moment mit dem Wissen, das man hatte, so richtig getroffen. Und deshalb glaube ich schon irgendwie daran, dass alles irgendwie einen Sinn macht. Ob das jetzt übergreifend ist, das mag sich jeder selber überlegen.
Dankeschön. Was bedeutet Menschsein für dich?
Ja, Menschsein bedeutet für mich, dass man sich spürt. Dass man seine anderen Menschen rundherum, egal Mann, Frau oder auch die Lebewesen und die Natur, dass man das einfach spürt und mitbekommt und dass man bewusst lebt und dass man so lebt, dass man sich selbst treu ist und nicht für andere sich verstellt oder in irgendeine Form pressen lässt, weil man gerne für jemanden so sein möchte, wie der andere gerne es hätte.
Wie schaffen wir das, dass wir uns selber treu bleiben?
Das würde ich sagen, schaffen wir, indem man sich Zeit nimmt für sich selber und in sich hineinhört, was man gerne möchte. Und dass man sich bei jeder oder bei vielen Entscheidungen überlegt, ist es eigentlich überhaupt so in meinem Sinne oder mache ich das jetzt, weil es von mir erwartet wird? Natürlich muss man gewisse Dinge tun im Beruf oder so, die von einem erwartet werden. Aber wenn es um selbstpersönliche Lebensentscheidungen geht, da denke ich, sollte man einfach sich die Zeit nehmen und drüber nachdenken, ob das jetzt passt oder passt es nicht zu mir.
Dankeschön. Liebe Ariane, wir haben uns kennengelernt bei einer Frauenveranstaltung in Linz und ich war sofort Feuer und Flamme für deine sympathische Ausstrahlung. Und als ich dann gehört habe, dass du eben in einer Männerdomäne als Betriebsleiterin oder als Vorständin von Technik und Produktion arbeitest, da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche den in meinem Podcast und deshalb meine Frage an dich: Was sagst du zur Quote? Brauchen wir sie? Brauchen wir es nicht?
Na, also ich finde grundsätzlich eine Quote interessant. Also ich finde es nicht schlecht, dass man zumindest dazu gezwungen oder ein bisschen geschubst wird, in die Richtung zu denken, dass man eben nicht nur, das sage ich jetzt auch sehr plakativ und möchte niemand zu nahe treten, aber der weiße alte Mann, ja. Das ist ja immer so das Vorherrschende. Übrigens im Barbie-Film wurde das total schön aufgegriffen, wo die Barbie dann sagt, was, hier sind nur Männer? Im Vorstand von, weiß nicht mehr, wie das heißt. Und ich finde grundsätzlich die Quote nicht schlecht. Aber was ich kritisiere an der Quote ist, dass dann zum Teil, also ich möchte schon als Frau ausgewählt werden für eine Position, weil ich es kann und nicht, weil ich eine Frau bin. Mhm. Also ich möchte eigentlich, dass die Quote nur allen die gleiche Chance gibt, aber dass dann, wenn die Wahl steht, Mann, Frau, divers, dass dann schon das darum geht, ob jemand diese Funktion gut erfüllen kann. Und ich möchte schon lieber einen Mann haben, der es gut erfüllen kann, wie eine Frau, die nur wegen der Quote da sitzt. Also ich finde, deshalb ist das schon ein Spagat. Aber ich bin der Meinung, es gibt für alles genauso gute qualifizierte Männer wie auch Frauen. Also dass die Quote schon hilft.
Jetzt würde ich jetzt einmal behaupten, in der Branche, wo du gerade arbeitest oder schon immer gearbeitet hast, warst du immer eher eine Ausnahme.
Ja.
Wie fühlt es sich an, so als Quotenfrau?
Naja, das ist für mich total schwierig zu beantworten, weil ich habe ja nie anders gearbeitet. Das ist das Problem. Also ich kann nur sagen, also ich war im Gegenzug, ich habe noch nie in einem Frauenberuf gearbeitet. Also ich weiß nicht, wie das ist, aber für mich, also ich spüre, dass die Leute daran interessiert sind. Das, wie ist es so, hey, du als Frau, wie geht's dir so? Und ich, mir geht's super gut. Also, und ich bin schon der Meinung, dass man, oder das ist so meine Erfahrung, dass ich als Frau immer die Extrameile gehen muss. Man muss schon mehr leisten. Nur um diesen Frauenstempel eben wegzukriegen. Und wenn man dann aber angekommen ist und akzeptiert ist, dann merken die Leute das, glaube ich, das ist im Berufsalltag nicht präsent. Und ich glaube, dass es aber für Firmen auch ganz gut ist, wenn eben eine Mischung da ist, weil das merke ich auch in meinen Teams, wir haben mittlerweile fast überall Frauen, auch in den technischen Bereichen, in den Produktionsbereichen gibt es eigentlich keinen Bereich mehr, wo nur Männer sind. Und die Teams, die agieren ganz anders miteinander. Also diese Mischung, nicht nur Frauen und Männer, auch unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Bildungsgrade. Und ich finde, das ist eben das Schöne, dass man so einen bunten Topf an Kulturen, an ja, an Hintergründen, an Lebenserfahrungen hat und das macht ein super Team aus.
Dankeschön. Du hast es dir ja von vorne, ich würde dann gerne nochmal in deine Geschichte einsteigen, aber vorher möchte ich nur was wissen, weil du hast es dir ja generell nicht unbedingt den leichtesten Weg, würde ich jetzt sagen, ausgesucht. Und ich würde, so wie du sagst, niemandem zu nahe treten, aber es ist dennoch durchaus so, dass in der Region, wo du jetzt arbeitest, die Menschen nur sehr traditionell sind, nur sehr verbunden mit dem, wie es schon immer war. Und dann kommt eine Frau und wird Vorständin. Wie ist dir damit gegangen?
Naja, ich habe ja noch eine Vorstufe gehabt. Das war der Betriebsleiter, die erste Betriebsleiterin der Saline jemals seit 7000 Jahren. Und oh, wow. Genau, das ist der Vorteil, wenn das Unternehmen so alt ist. Der, ja, also wie dadurch, dass es ist vielleicht ein bisschen anders, wie wenn jemand aus dem IT-Bereich oder sowas kommt. Ne? Ich komme natürlich ich habe schon mit dem Studium mit dem klassischen Bergbaubereich. Und egal, wo man hinkommt, egal in welcher Region, wenn man in dem Bergbausektor arbeitet, hat man immer das Thema Tradition. Das ist auch super, weil der Bergbau voll die Tradition auch pflegt. Und im gleichen Zuge habe ich aber erlebt, dass eben der Bergbau sich auch öffnet und auch die neuen, modernen, die neu werdenden Traditionen sozusagen oder die neuen Trends mit aufnimmt. Und dadurch war ich eben schon von vornherein eigentlich immer mit dem Thema Tradition und wie gehe ich damit um, von Anfang an von meinem Beruf konfrontiert. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man offen auf die Menschen zugeht und mit denen ein gutes Gespräch führt und erzählt, wo man herkommt und dass ich auch aus einem traditionellen Umfeld komme. Also meine Eltern haben eine Zimmerei, ein total traditioneller Beruf, ja. Also und da komme ich her und aus dem Handwerksbereich und das sind sehr geerdete Berufe, sehr traditionelle und dadurch habe ich aber den Spagat in den Bergbau geschafft und dann versteht man auch die Menschen, dass die Tradition wichtig ist und das muss man respektieren. Und ich möchte ja niemanden, der traditionell ist, jetzt zu einem Hipster umformen oder sowas. Das ist gar nicht mein Einspruch, sondern man muss sich, glaube ich, in die Traditionen, das hat ja mit der Geschichte der Region auch zu tun. Hier im Salzkammergut, das Dirndl, die ganzen Salinenmusikkapellen, das ist ja alles Geschichte. Und wenn man sich mit der Geschichte der Region befasst, dann wären auch gewisse Charakterzüge klar und gewisse Prägungen von der Region. Und ich versuche, das kennenzulernen und ich habe nichts gegen Traditionen oder mir gefallen die auch. Und zum Beispiel, habe ich ja erzählt, letztes Mal einen Krippenbaukurs gemacht, weil Krippenbau eben so traditionell hier ist. Ich habe dann aber orientalische gebaut, weil ich gedacht habe, da muss ja ein bisschen was anderes reinkommen. Und ich mag das schon, dieses Traditionelle, aber gleichzeitig mag ich auch sehr moderne Dinge. Also, und ich versuche das alles wertschätzen und mit Respekt eben gegenüberzutreten und nicht zu urteilen. Und das ist eher das umgekehrte Thema, dass es Menschen gibt, die sehr traditionell sind und sich schwer tun mit nicht so traditionellen Dingen. Und da ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Kulturen-Clash. Mhm. Ja.
Lass uns ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Wie kommt es, dass du vor, es wären dann wahrscheinlich so 22 Jahren, entschieden hast, zu studieren, und zwar Bergbau?
Ja, recht unspektakulär. Zu der Zeit haben wir in der Nähe von Dresden gelebt. Und mir war klar, ich muss nach Berlin. Vollkommen klar, mit 18, ich muss nach Berlin. Also Berlin, New York, Paris, eventuell noch München oder Hamburg, aber drunter nichts. Also das war Prio 1 Berlin. Und Berlin fand ich damals so eine coole Stadt. Also das war genau das, was für mich als 18-Jährige wichtig war. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich jetzt da studieren? Und habe dann so einen großen grünen Studienführer gehabt. Und dann habe ich das da auch durchgeblättert und irgendwo sehe ich Geoingenieur. Und dann habe ich gedacht, Natur, Steine, so bauen hat mich auch immer interessiert. Ach, das könnte schon was sein. Und habe mir das halt so durchgelesen, habe gedacht, ja, das passt, das mache ich. Dann bin ich nach Berlin gegangen und habe das studiert. Und es hat tatsächlich gepasst. Also man braucht ja viel Glück, ne? Also nur so eine Seite in einem Studienführer, da könnte man auch mit großer Wahrscheinlichkeit daneben liegen. Aber nein, es hat gut gepasst. Also.
Und wenn du jetzt sagst, okay, du wolltest, du hast diesen Drang gehabt, einfach wirklich hinauszugehen in diese pulsierenden Städte, wie passt es dann zusammen, dass wir jetzt mitten im Salzkammergut sitzen und auf die Berge rausschauen?
Naja, weil ich habe ja das war damals mein Trieb, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt in die Großstadt. Dann habe ich das 5 Jahre gemacht, das Großstadtleben. Und das war dann, bis ich 22 war oder 23. Und das war genau super für die Zeit. Und dann kommt das Berufsleben. Und dann merkt man plötzlich, war halt so eine Phase Großstadt, ja. Und dann interessiert einen das Berufsthema und ich komme eben auch vom Dorf. Und plötzlich, wenn man dann anfängt, Familie zu gründen, dann kommen plötzlich wieder andere Themen, wo man dann sagt, so Landleben ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber, also im Prinzip bin ich offen für beides. Aber jetzt gefällt es mir hier und ich möchte es jetzt nicht missen und auch nicht wegziehen. Mhm. Also, aber ich fahre trotzdem sehr oft in die Großstädte. Wochenende.
Ja. Man braucht dann irgendwie wieder Abwechslung, ich kenne das. Lass uns doch gleich auch nochmal auf das Salz erzeugen, oder wie sagt man da richtig? Es ist nicht Salz erzeugen, es ist Salz ernten.
Produzieren.
Ja. Okay. Erzähl uns da ein bisschen was davon, was fasziniert dich da so sehr?
Also mich fasziniert, dass man allgemein beim Bergbau einen Rohstoff der Natur entnimmt. Und unsere Aufgabe ist, damit sehr bewusst umzugehen und dass man der Natur nur das entnimmt, was man braucht. Und in dem Fall bei Salz ist es ja nicht so schnell wiederherstellbar. Und das gefällt mir. Und dass man dann, das ist ja nicht so wie in der Küche. Ich kaufe Champignons, ich kaufe das im Supermarkt und es ist genauso, wie ich das immer kenne, sondern im Bergbau ist es ja manchmal anders, wie man sich das vorstellt. Und man muss dann diese große Industrie, die dahinter hängt und aus diesem, also wir bohren ein Loch, dann holen wir das Salz raus mit Süßwasser und dann haben wir Salzwasser und das Salzwasser wird dann verdampft und daraus wird dann Salz erzeugt. Und das ist ja ein riesen Produktionsprozess. Und mir gefällt das, dass man wirklich da merkt, der Bereich war dann so, da muss man sich ein bisschen umstellen und man kauft nicht fertige Produkte, die immer gleich sind. Also das ist ja ein bisschen der Unterschied zu anderen Industriebereichen. Und braucht jeder Mensch Salz. Also wir erzeugen was total Sinnvolles. was Sinnstiftendes und was Lebensnotwendiges. Und das finde ich voll cool, weil jeder Mensch braucht Salz. Man kann darüber diskutieren, wie viel, aber uns wird überall gebraucht, in Baustoffen, überall.
Also die Salinen AG Austria ist ja, Salinen Austria AG ist ja in Österreich, würde ich jetzt sagen, bekannt, auch dieses Kochsalz, das Bad Ischler Salz. Erzähl uns ein bisschen was von dieser Firma. Wie viel produziert sie? Wie geht's euch?
Also wir produzieren jährlich 1,2 Millionen Tonnen Salz. Und das ist sehr viel. Das ist nicht nur das Bad Ischler Päckchen. Das ist eigentlich mit ein kleinerer Anteil. Wir produzieren natürlich auch Salz für die Industrie. Das ist sehr viel. Und für die Straßen im Winter, wenn ein Winter ist, ja. Und sonst produzieren wir auch unterschiedliche Produkte, Poolsalz, aber bis hin zum Bad Ischler. Wir machen auch kleine Sachen, wie dass wir Kräuter dazugeben oder Chili, also unterschiedliche Speisesalze oder auch Gewürzsalze, die kommen jetzt neu raus. Easy Spices, kurze Werbung. Und wir machen das hier in Ebensee und mit dem, also wir haben drei Bergbaustandorte. Das sind Altaussee, Bad Ischl und in Hallstatt. Drei aktive. Und da wird Sole produziert. Also da ist der klassische Bergbau. Das sind Bergmänner, die im Bergwerk drin sind oder auch über Tage, wo sie so Bohrungen machen. Also da haben wir den richtig klassischen Bergbau. Und die produzieren die Sole und die geht mit einer Pipeline einmal quer durchs komplette Salzkammergut bis nach Ebensee. Und in Ebensee kommen die dann, kommt die Sole dann in Behälter und dann sind Riesen wie Kochtöpfe, wo wir das Salz dann verdampfen. Und das ist unser täglich Brot und es klingt eigentlich relativ einfach, aber im Salz ist ein recht komplexes Produkt und stellt uns täglich vor Herausforderungen. Ja, wir verkaufen das Salz in Österreich, aber auch in Süd- und Osteuropa hauptsächlich. Wir haben dann noch ein besonderes Salz, das ist das pharmazeutische Salz. Das wird hochrein und das hat einen besonderen Produktionsprozess. Und zum Beispiel, wenn man jetzt ins Krankenhaus kommt und man eine Infusion bekommt, eine Natriumchlorid-Infusion, dann könnte das Salz von uns sein. Und das ist dann natürlich, damit man sich da nichts einholt, ganz, ganz besonders rein. Und das sind lauter Spezialitäten oder auch Pökelsalz für die Fleischindustrie oder Viehsalz für die Tiere, Lecksteine, alles Mögliche. Also das macht unser Geschäft so aus. Und ganz, ganz wichtig neben dem Salz, wir haben ganz super tolle Mitarbeiter. Und die machen eigentlich, die bringen die Würze in das Salz. Ne? Die schaffen das, dass man wirklich, wir haben zum Teil 300 LKWs am Tag, dass jeder LKW und jeder Kunde dann am Ende pünktlich seine Ware bekommt. Und das schaffen wir nur, weil wir so tolle Mitarbeiter haben.
Jetzt ist es ja auch deine Aufgabe, diese MitarbeiterInnen zu führen, einfach auch zu schauen, dass alles läuft. Wie geht's dir in der Führung und was würden deine MitarbeiterInnen sagen, welche Stärken hast du in der Führung?
Wie geht's? Also in der Führung, ja, das ist halt immer sehr herausfordernd, weil man weiß ja nie, was so kommt. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, so viele unterschiedliche Geschichten. Die Bedürfnisse sind so unterschiedlich und ich würde sagen, da ist man als Führungskraft täglich gefordert, dass man alle abholt oder auch mitkriegt, was läuft da gerade oder wenn es jemand nicht so gut geht oder was kann man machen. Es gibt viele Schicksalsschläge, die man miterlebt, die einem unter die Haut auch gehen, ne? Weil man kennt sich ja. Ja, so, aber ich denke, wenn meine Mitarbeiter fragen würden, ich glaube, dass sie immer zu mir kommen können, dass wir sehr gutes, kollegiales Verhältnis haben. Aber wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dass sie von mir eine Entscheidung bekommen, die sie brauchen. Aber dass ich vielleicht nicht der klassische, traditionelle Chef bin, der jeden Tag schaut, ob jeder am Platz sitzt und fleißig in den Computer schaut, sondern dass ich eher einen moderneren Führungsstil habe und wir viel mit Vertrauen arbeiten, viel mit schauen, dass jeder sich einbringen kann und dass man viele Querschnittsfunktionen auch haben, dass man wirklich sagen kann, zum Beispiel, wir haben eine junge Frau, die sich so super entwickelt hat, aus dem Laborbereich geht in die Technik rein und macht jetzt den technischen Beruf voll mutig. Ganz, ganz junge Frau. Und dass man solche Dinge, da bin ich sehr offen, dass wenn jemand sagt, ich möchte gern mal was anderes ausprobieren, dass man sagen, hey, probieren wir's, machen wir, wir experimentieren zusammen. Und wenn's nicht klappt, klappt's halt mal, ne? Also.
Und wie war das für dich, wenn wir nur mal einen Schritt zurück machen, als du in ein Unternehmen gekommen bist, wie du schon gesagt hast, das seit 7000 Jahren gibt, als erste Frau in der Betriebsleitung? Was hat da dein Kopf mit dir gemacht? War das gleich so Feuer und Flamme? Yes, ich gehe jetzt da in das wundervolle Ebensee und die Welt steht mir offen, unter Anführungszeichen. Oder waren da Selbstzweifel dabei?
Na, ich habe immer Selbstzweifel. Also ich überlege immer, habe ich jetzt keinen enttäuscht oder war das jetzt, manchmal bin ich ein bisschen, wie nennen wir das, schroff in der Kommunikation. Manchmal bin ich nicht so sensibel in dem Moment, wo ich sein müsste, aber vielleicht passt es dann doch wieder. Aber dann denke ich wieder, oh, habe ich den jetzt vielleicht ein bisschen zu direkt angesprochen? Das sind schon Momente, oder ich denke dann auch, ist es wirklich jetzt, kann ich mir das zutrauen, schaffe ich das überhaupt? Ich möchte ja nicht irgendwann mal einen Burnout haben, oder ich möchte es ja nicht, sondern ich möchte ja zufrieden sein und schauen, dass auch mein Privatleben zu meinem Berufsleben, das muss ja alles wie ein Zahnrad ineinander passen. Und es ist ja nicht so, dass man dann, also ich habe ja vorher hier als Projektleiterin gearbeitet, bevor ich Betriebsleiterin wurde. Und ich habe relativ lange Vorbereitungszeit gehabt, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, was möchte ich tun, wie möchte ich sein als Führungskraft, wie möchte ich oder nicht sein, wie bin ich als Führungskraft und was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut und was kann ich überhaupt nicht gut. Also es gibt voll viel, was ich einfach nicht kann. Ich wäre das Schlechteste, sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern, ich wäre das Schlechteste Forscher und Entwickler. Ich habe keine Geduld für Details. Nicht, weil es mich nicht interessiert, da habe ich überhaupt kein Talent für. Mhm. Also ich bin eher so Überblick organisatorisch, aber wenn es in die Details geht, da brauche ich voll die Fachleute, die das können. Ne? Und ich glaube, sowas muss man wissen und wenn man sich selber gut einschätzen kann und sich immer wieder reflektiert, auch unterschiedliche Lebenssituationen oder man wird älter, da sieht man die Dinge ein bisschen anders manchmal, würde ich sagen. Jetzt verstehe ich sie anders wie vor 10 Jahren. Bin milder geworden. Ja, und wenn man das immer wieder tut, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Und dann kann man sich auch einschätzen, traue ich mir das zu oder nicht. Und kann ich das zu Hause so organisieren, dass niemand darunter leidet? Also ich möchte nicht den Job machen und alles rundherum geht in die Binsen oder so. Es muss ja alles funktionieren.
Und wie hast du es dann, diesen Schritt dann gewagt, wenn du sagst, du hast Selbstzweifel, du kennst Selbstzweifel, du weißt, was das bedeutet, wie hast du es dann geschafft, diesen Schritt in die Betriebsleitung zu machen und dann einen weiteren Schritt, also wie kannst du deinen Kopf überlisten?
Na, sagen wir so, die Selbstzweifel haben bei mir nicht überwogen, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Und mein größter Antreiber ist, ich will tun, ich will gestalten und das ist mein Treiber, dass ich was vorwärts bringen will. Und wenn man was vorwärts bringen will, eine Unternehmung oder ein Projekt, dann schafft man das am besten, wenn man es selber in die Hand nimmt. Und das war mein größter Antreiber. Und der Treiber ist größer wie die Selbstzweifel. Mhm. Also, aber trotzdem hat man Selbstzweifel, ist ja ganz normal. Mhm. Also, und ist auch gut, weil die erden einen und bringen einen zum Nachdenken. Also,
Dankeschön. Wir haben schon darauf, also du hast jetzt gerade angesprochen, du möchtest tun, du möchtest verändern. Und ich glaube auch, dass Frauen in Führungspositionen vielleicht andere Themen auch mit einbringen, die es braucht für eine grundsätzliche Entwicklung der Gesellschaft. Jetzt ist meine Frage, was hast du so vor in der Salinen AG? Oder was möchtest du noch einführen? Wo sind die Pläne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, darauf bin ich richtig stolz, weil wir das durchgebracht haben?
Ja, ich bin der Meinung, wir müssen flexibler werden, was Arbeitszeiten angeht. Und wir müssen die Familienkonstellationen müssen zum Beruf passen. Oder der Beruf muss zur Familie, das habe ich jetzt falsch rum gesagt, der Beruf muss passen. Also ich möchte, dass der Mitarbeiter hierher kommt und im Idealfall mit Freude, was natürlich nicht jeden Tag geht, aber dass er grundsätzlich gerne seinen Job macht und dass der Job nicht privat Stress auslöst. So, sondern dass das irgendwie diese ganzen Zahnräder zueinander passen. Und für mich ist es da nicht immer wichtig zu sagen, wir brauchen Teilzeit für die Frauen, für die Frauen, für die Frauen, sondern ich möchte eher sagen, wir sprechen immer die Eltern an. Weil ich find's voll cool, wenn Männer auch in Teilzeit gehen. Also ich möchte jetzt niemanden aufrufen, in Teilzeit zu gehen, weil das ist schon schwierig zu organisieren. Aber nicht immer nur die Frauen, sondern Kinder brauchen auch Väter. Also, und es ist eine voll wichtige Zeit und es ist voll, es gibt ganz tolle Konstellationen, wo sich die Eltern das teilen. Und ich möchte das unterstützen, weil, mein Gott, wir reden nicht über das ganze Leben in Teilzeit, sondern das sind Phasen, wo die Kinder klein sind und irgendwann sind die Kinder ja eh froh, wenn die Eltern immer zu Hause sind, sind wir ja ehrlich. Also es ist ja, und da möchte ich gern, dass nicht immer alles auf die Frau fokussiert wird, sondern wir uns genauso auf die Männer fokussieren. Und dass die, nämlich auch die Männer, die Option haben, hey, ich kann meine Frau auch unterstützen, wir können uns das teilen, Care-Arbeit und so. Oder auch später Pflege oder was eben in den Familien los ist. Und wir versuchen eben die 9 Wochen Sommerferien zum Beispiel, die sind ja wirklich ein Wahnsinn, wenn man nicht gerade die Großeltern, die in der Nähe sind und vielleicht Onkel, Tante oder irgendwie man aus der Region kommt, dann ist es schon schwierig zu organisieren. Und da haben wir jetzt das letzte Jahr das erste Mal und dieses Jahr werden wir es wieder machen, haben wir Kindergartenplätze gestellt und dann haben wir also Kinderbetreuung und wir haben Outdoor-Camp organisiert und wir versuchen wirklich viel für die Familien zu tun, dass sie abgeholt werden und Stress rausnehmen. Dass man, weil man eben sonst nur auf das Angebot der Gemeinde und die Gemeinde kann natürlich auch nicht alle Lebenslagen abdecken. Und ja, da versucht man das und mit Homeoffice natürlich und dann individuell schauen, wer hat gerade oder welche Bedürfnisse gibt's oder welche Lebenssituationen kommt man, wo braucht man Support oder auch Bildungskarenz. Wenn jemand das dringende Bedürfnis hat, sein Studium fertig zu machen und uns hilft es noch als Unternehmen, also dann ist das doch das Beste, was uns allen passieren kann, dann unterstützt man das doch. Also dringendes Bedürfnis, das war jetzt ein Beispielfall. Oder wenn jemand sich weiterbilden möchte, dass wir das helfen, tun, gemeinsam machen. Also ja, und das ist, glaube ich, so die Dinge und da möchte ich, dass man noch ein bisschen weitergeht. Wir versuchen im Moment, ein junges Team von Nachwuchskräften beschäftigt sich gerade bei uns damit, ob wir eine Krabbelstube machen könnten, weil wir eine Umfrage gemacht haben und den Mitarbeitern und das größte oder die größte Challenge ist die Krabbelstubenzeit, diese abzudecken. Und die haben sich jetzt, das ist ganz interessant, das ist ein interdisziplinäres Team. Also kommen auch wirklich unterschiedlichsten Bereichen und die haben sich zusammengetan und ich habe gesagt, ich supporte dieses Projekt, weil das ist, liegt mir am Herzen und es ist voll cool, wenn das was wird. Wir schauen uns jetzt andere Krabbelstuben an, wie das funktioniert und wie das andere Firmen gemacht haben und dann vielleicht klappt, ich weiß es nicht, aber so Sachen liegen mir am Herzen.
Ich bin reingegangen heute beim Tor und habe gesehen, ihr habt einen wundervoll bunten Zebrastreifen, das heißt, ich habe schon auch das Gefühl, dass ihr auch nach außen hin moderner auftretet. Wo darf sich denn da das Unternehmen noch hinentwickeln?
Da haben wir noch einen großen Sprung vor uns, glaube ich. Also wir möchten natürlich weiterhin das Traditionelle, was unser Unternehmen ausmacht, pflegen. Und das soll zum Beispiel auch jetzt im Mai ist der Europäische Knappentag. Ja, das sind ganz wichtige Dinge, dass wir die pflegen. Aber im nächsten Schritt möchte ich natürlich die jungen Generationen auch abholen und dass wir ein bisschen da oder dass wir offener werden und dass wir niemanden ausschließen, sondern alle Diversitäten sind bei uns willkommen. Und das, vielleicht ist das die Symbolik des Zebrastreifens, keine Ahnung. Vielleicht ist es Sicherheitsmaßnahmen, kann jeder selber interpretieren, wie er möchte. Aber wir wollen offen sein als Unternehmen, möglichst die größte Vielfalt hier abbilden im Unternehmen, weil ich glaube, dass das auch für den Unternehmenserfolg das Beste ist.
Und eine Frage interessiert mich noch. wenn du sagst, du möchtest, dass deine MitarbeiterInnen einfach wirklich sich wohlfühlen, wenn die gut reinkommen und auch das Familienleben oder der Beruf das Familienleben nicht belastet, wie gehst du mit Konflikten in deinem Team um? Gibt es da etwas, und wenn ja, hast du da einen Tipp, wie wir oder meine Zuhörerinnen Konflikte lösen können?
Naja, wir haben also Konflikte ständig, ne? Also jeden Tag in unterschiedlichen Größenordnungen, weil das ist ja ganz normal, wenn Menschen aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen, Werten vielleicht auch. Ja, wie gehen wir damit um? Wenn erstens, wenn was schiefgelaufen ist, dass man keinen an den Pranger hängt, sondern dass man wirklich versuchen, hey, warum ist das? Was ist da passiert? Es macht ja niemand was mit Absicht. Irgendwie kaputt oder so. Was ist passiert? Was können wir daraus lernen? Und was tun wir, dass es nicht nochmal passiert? Und dass man die Atmosphäre schafft, dass man sowas ausreden kann. Wenn es jetzt wirkliche Konflikte ist, muss man ein Gespräch führen miteinander und sagen, mit vielleicht, wenn es sehr verschärft ist, mit einer neutralen Person. Das haben wir auch schon, dass wir via Mediation gemacht haben. Dass man sich auch Hilfe holt, und wenn ich zum Beispiel sage, boah, es gibt auch Leute, wo es einfach nicht passt, die können nicht miteinander arbeiten, weil das so unterschiedliche Typen sind charakterlich. Und da finde ich das dann zum Beispiel, wenn es nicht unbedingt betrieblich notwendig ist, dann kann man doch als Führungskraft das so organisieren, dass die zwei, wo man wirklich weiß, mit der besten Mediation wird die Chemie trotzdem nicht werden, dass man schaut, dass die nicht Projekte zusammen machen müssen, sondern man kann ja ein bisschen drauf eingehen, auf die unterschiedlichen Charaktere, wenn man den Gestaltungsraum hat. Wenn es natürlich so ist, dass es so verfahren ist, dass wirklich da jemand, wenn es vielleicht für jemanden dann wirklich zu belastend ist, die Situation, dann muss man schauen, dass man das vielleicht auch löst, indem man die Leute schaut, unterschiedliche Teams einsetzt oder die Abstand voneinander bekommen. Also ich glaube, alles kann man nicht lösen. Aber man kann kreativ sein, um Lösungen zu finden.
Dankeschön. Und wir sind zwar schon fast am Ende unserer Folge, aber eines ist mir jetzt noch eingefallen. Ich hoffe, es passt für dich, wenn ich die Frage noch stelle. Du hast gesagt, auch dir ist es wichtig, dass du nicht ausbrennst, dass deine Familie so organisiert ist, dass da alles passt. Du hast eine 9-jährige Tochter, haben wir im Vorgespräch eben auch, hast mir erzählt. Wie organisierst du das bei dir daheim?
Ja, ich mache das so, dass ich zum Beispiel, ich stehe recht früh auf und nutze die ruhigen Morgenstunden alleine, um schon mal meine E-Mails zu machen. Ja, dann habe ich schon mal den Überblick über den Tag, was ist zu tun, was für Termine kommen auf mich zu. Okay, das mache ich am Vortag auch schon, aber konkret nochmal, was mache ich heute? Und dann bin ich eben zu Hause und mache mit meiner Tochter Frühstück halt ganz normal. Die geht dann in die Schule und am Nachmittag geht sie in die Betreuung. Und jetzt ist es so, das interessiert sie langsam nicht mehr. Also das, jetzt haben wir so eine Zwischenphase, wo wir sagen, okay, sie geht zum Essen hin und Hausaufgaben und dann darf sie alleine sein oder sie geht zu einem ihrer Hobbys. Und wie organisiere ich das? Ich versuche einfach, ich habe einen großen Freundeskreis und wenn ich nicht da bin, dann organisiere ich jemanden, der da ist. Und genauso mache ich das vor allem mit meinen Freundinnen. Wenn die sind auch beruflich sehr eingespannt und wir helfen uns allen. Also wie dieses Dorf, ein Dorf erzieht ein Kind, und das ist bei mir der Fall. Ich kann nicht immer da sein, dann habe ich aber genug vertrauensvolle Umgebung, weil ja jetzt meine Eltern und so nicht hier leben, die dann für mich einspringen und wo sich auch das Kind freut, weil sie dann wieder bei den anderen Kindern ist. Also, und so, für mich sind Termine super schwierig, wenn die ganz spontan kommen. Das ist was ich versuche zu vermeiden. Aber wenn ich vorher das schon weiß und organisieren kann, kann ich eigentlich fast alles auf Dienstreisen, können wir da jonglieren. Und dazu muss ich sagen, dass ich, wenn ich das terminlich geht, dass ich auch dann teilweise um 15 Uhr einfach auch mal nach Hause gehe so, und den Nachmittag mit meiner Tochter verbringe. Und dafür habe ich halt am Wochenende wieder Termine. Und da versuche ich, Balance zu gestalten, dass sie Zeit mit mir hat und ich auch mit ihr Zeit. Und dass ich beruflich das unter einen Hut kriege. Und das klappt mal besser und mal schlechter.
Dankeschön. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge und ich habe immer so kleine Blitzlichter. Es ist okay für dich, wenn wir nur ganz kurz ein paar Fragen machen. Und zwar, welcher Spruch hat dich zuletzt inspiriert?
Geht nicht, gibt's nicht.
Was ist dein Lebensrezept?
Tun.
Du hast das heute schon angesprochen, alte weiße Männer. Wie schaffen wir es, dass wir in diesen Köpfen eine Veränderung bewirken?
Genügend Beispiele schaffen, die zeigen, dass es geht. Und damit hausieren gehen. Mit den guten Beispielen.
Hattest du Vorbilder?
Ja, also ich habe zum Beispiel Politikerinnen zum Teil oder ich habe ganz tolle Mentorin, die Brigitte Ederer, ein wahnsinniges Beispiel, ganz toll, die mir hilft, wo ich fragen kann, wie haben Sie das damals gemacht? Das war ja noch ganz andere Zeit. Das ist zum Beispiel für mich ein Beispiel.
Und jede Frau sollte?
Sollte machen, was sie möchte und wonach ihr ist. Und sollte sich entfalten können.
Herzlichen Dank. Dankeschön, liebe Ariane, für dieses wundervolle Gespräch. Danke, dass ich da bei dir in Ebensee sitzen habe dürfen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte alle Damen, Herren und jeder, der vielleicht zweifelt, ermutigen, probiert's aus. Probiert's einfach aus. Und wenn ihr euch nicht traut, fragt jemand, der das schon mal gemacht hat, egal was.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.